zwischen Hamburg und Haiti.
Von den Chinesen geklaut. Delft und die weißblaue Keramik. Eine Sendung von Rebecca Ferberich.
Auf dem großen gepflasterten Rechteck im Herzen von Delft ist Wochenmarkt. An endlosen Standreihen werden Schnittblumen und Bananen verkauft. Runde gelbe Käse, Haarspangen und Geschirrtücher. In Fischbuden schwimmt panierter Seelachs im sprudelnden Öl. Eine Oma tanzt mit Enkelchen auf dem Arm zur Musik der Straßenorgel. Der Platz ist riesig, so groß wie ein Fußballfeld. An der Stirnseite das stattliche Renaissance-Rathaus. Hellgrauer Stein, deckenhohe Bleiglasfenster, halbhohe rote Fensterläden, ein massiver Turm im Hintergrund. Dem Rathaus gegenüber der schlanke Turm der New Kirk, der neuen Kirche mit Glockenspiel. An den Längsseiten gehen die Dächer der Marktstände fließend über in die Sonnenschirme und Markisen der Straßencafés. Sie heißen Wilhelm van Oranje oder Het Koningshuis. Schmale Backsteinhäuser. Jedes streckt einen anderen, verzierten Giebel in den blauen Himmel. Treppengiebel, Dreiecksgiebel, Glockengiebel.
Delft ist eine malerische, typisch holländische Handelsstadt. Von Grachten durchzogen. Eine der ältesten Städte der Niederlande. Im 17. Jahrhundert gehörten die reichen Delfter Kaufleute zur niederländischen Ostindien-Kompanie und schickten ihre Handelsschiffe bis nach Asien. Delft war damals Standort vieler Brauereien und beherbergt heute eine herausragende technische Universität. Jeder fünfte der 100.000 Einwohner ist Student. Berühmt war und ist die Stadt aber für ihre Keramik.
Zwischen den Cafés wie blau-weiße Tupfer, Porzellanläden. Hier wird verkauft, was typisch ist für diese Stadt. Geschirr und Kacheln in Delfter Blau.
Goeiedag.
Ja? Ja, wir suchen den Weg.
Wir suchen den Weg nach.
Vorn im Laden Tische und Wandregale, randvoll mit Kaffeebechern, Blumenväschen und Kühlschrankmagneten. Alle bemalt mit blauen Windmühlen auf blauen Wiesen, blauen Segelschiffchen oder blauen Körben voller blauer Blumen. Krimskrams für jeden Geldbeutel. Je weiter man im schmalen, langen Laden von Sandra de Kuyper nach hinten geht, desto mehr lichten sich die Regalreihen und desto höher werden die Zahlen auf den Preisschildern. Hier steht Delfter Blau.
Das ist das Originale. Das wird hier in der Stadt gemacht, noch steeds traditionell, um mehr als 360 Jahre.
Das Original Delfter Blau wird in Delft von Hand gemacht, wie seit mehr als 360 Jahren. Am teuersten sind die Produkte von Royal Delft aus der alten Manufaktur Porzellaneflesch. Erschwinglicher ist die neuere Marke, Heinen. Die Sachen vorne im Laden lassen wir in China herstellen.
Wir haben auch sehr viel von unserer eigenen Kollektion lassen machen in China, weil da haben wir auch eine Fabrik.
Sandra de Kuyper verkauft seit 30 Jahren Delfter Blau am Delfter Marktplatz. Ihre Kundschaft kommt aus der ganzen Welt. Aus langer Erfahrung weiß sie, je weiter ihre Anreise, desto erlesener kaufen sie ein. Europäer interessieren sich vor allem für Reiseandenken.
Molentjes, küssende Paartjes, Klumpjes. Heel standaard.
Kleine Mühlen, küssende Pärchen, das Übliche. An Tagen, an denen zum Beispiel nur Reisebusse aus Frankreich kommen, verkaufen wir kein Stück aus der Porzellaneflesch. Am nächsten Tag sind vielleicht Amerikaner oder Japaner zu Besuch. Die kaufen das Original. Die haben mehr Geschmack oder mehr Geld.
Sind doch ein bisschen die Klanten mit einem besseren Geschmack. Of mehr Geld, das kann auch.
Original Delfter Blau ist so wertvoll wie Porzellan aus Meißen. Das teuerste Stück in Sandras Laden ist ein Wandteller für 3.000 Euro. Das günstigste von Royal Delft ein Tellerchen für den Teebeutel, 60 Euro. Die traditionellen Motive auf Tellern, Fliesen und Zuckerdosen, ein Pfau, ein Vogel oder Blumen. Und natürlich holländische Landschaften mit Windmühle oder Segelboot.
meest bijzondere is wel dat ik een Chinese directeur in de winkel heb gekregen en die heeft heel veel gekocht.
Das Tollste war mal ein chinesischer Direktor. Der hat unglaublich viel gekauft. Das nehme ich und das noch und wie viel haben Sie davon? Fantastisch. Ein Riesenteller für 9000 Euro war auch dabei.
Eine Vase und so ist es gegangen. Fantastisch.
Ein reicher Direktor aus dem Mutterland des Porzellans hat hier für tausende Euro gekauft, was sich die Holländer vor Hunderten von Jahren von den Chinesen abgeguckt haben. Ende des 16. Jahrhunderts brachten Schiffe der Ostindien-Kompanie zum ersten Mal chinesisches Porzellan nach Holland. Feinstes Geschirr, strahlend weiß mit blauer Bemalung. Die reiche Bürgerschaft war hingerissen, die Nachfrage explodierte. Also fingen heimische Töpfereien an, die China-Ware nachzuahmen. Die einzige Töpferei, die aus dieser Zeit noch immer existiert, ist die Porcelain Vlees. Und die hat noch Stücke von damals im Schrank.
Und hier sehen Sie sehr gut den Übergang von Chinesisch, von dem Nachmachen von chinesischem Porzellan.
Anfangs haben die Delfter nicht nur die chinesische Technik kopiert, sondern auch die Motive. Auf den frühen Stücken sieht man Pagoden, Tempel und chinesische Landschaften. Das eigene Dekor kam erst Jahre später, die ersten Mühlen und holländischen Landschaften.
Nederlandse Landschaften. Und das sieht man in dieser Kast sehr gut zurück. Es sind ein Anzahl Stücke, sehr chinesisch.
Helen Taylor gehört zur Geschäftsleitung der Manufaktur Koninklijke Porzellijnvlees, königliches Porzellanfläschchen für den internationalen Markt Royal Delft. 1653 gehörten Apothekerfläschchen zu den ersten Produkten. Darum machte die Werkstatt ein Fläschchen zum Markenzeichen.
Die echte Frage ist, warum heißt es Porzellan?
Die Frage muss aber eigentlich lauten, warum Porzellanfläschchen? Denn wir machen kein Porzellan, wir machen Keramik. Echtes Porzellan war mit den Rohstoffen aus der Gegend hier nicht hinzukriegen. Aber Porzellan wie aus China war das, was die Menschen wollten. Also nannten sich die Delfter Töpfereien Porzellanmanufakturen. Aber Porzellan haben sie nie gemacht.
An die 100 Porzellanmacher gab es im 17. Jahrhundert. Heute sind es nur noch 5. Die Porzellane Vlees, etwas außerhalb der Delfter Innenstadt gelegen, ist ein ruhiger Ort. Kein Maschinenlärm, keine Fließbänder, kein hektisches Gerenne. Produziert wird in einer großen, hellen Leichtbauhalle. Den meisten Platz brauchen die vielen offenen Regale. Sie stehen voll mit nichtssagenden weißen Boxen, die aussehen wie unterschiedlich große, staubig-weiße Schuhkartons. Tatsächlich sind es aber Gussformen aus Gips, in denen rohe Vasen, Kannen und Konfektschalen seit Tagen vor sich hintrocknen. 8 Männer arbeiten hier. Ihre Blaumänner, ihre Haare, die Hände, alles ist hauchfein mit Keramikstaub gepudert. Nichts machen sie in Eile. Jeder Schritt, jeder Handgriff ist behutsam. Für eine neue Gussserie füllt Chris gerade von Hand Liter für Liter einen Brei um, der an sehr flüssigen Zement erinnert.
Das ist unser Ton. Der ist frisch angemischt und muss jetzt in einen Kessel mit Rührwerk, damit er flüssig bleibt. Aus dem Kessel führt ein Schlauch und mit dem kann ich den Ton in die Gussformen portionieren.
Die Zusammensetzung der Keramikmasse ist streng geheim. Ein Blick in die Mischküche ist absolut tabu. Wahrscheinlich käme da nicht mal der König rein.
Nee, da bin ich sehr streng hin.
Teller und auch die berühmten Delfter Kacheln werden nicht gegossen, sondern wie Weihnachtsplätzchen ausgestochen. Die Teller auf einem Formblock zurechtgepresst. Wie alles andere auch, nur von Hand. Nach dem Schleifen wird Tellern, Kacheln, Vasen und Fingerhüten ein geheimnisvoller Speziallehm aufgespritzt. Erst der macht sie weiß. Dann geht es wieder ins Trockenregal und schließlich für 24 Stunden in den über 1000 Grad heißen Ofen.
Das Atelier liegt im Obergeschoss, groß und hell wie der Kunstsaal einer Schule. 7 hochkonzentrierte Menschen sitzen hier, jeder an einem Pult mit einer weichen, weißen Tischdecke, einer Schüssel Wasser, verschiedenen dünnen Pinseln, verschmierten Lappen und einer glasierten Palette. Nass von schwarzer Wasserfarbe. Leo de Groot taucht schon seit 39 Jahren seine Pinsel in dieses schwarze Nass.
Die schwarze Verf, die Kobaltoxide bevat, die wird later blau laat worden.
Die schwarze Farbe enthält Kobaltoxid und das wird nach dem Brennen blau. Wir malen also mit verschiedenen Grautönen. Je mehr Wasser wir auf der Palette dazu mischen, desto heller das Grau. Am Ende wird der grau-weiße Pfau auf meinem Teller hier so blau schattiert sein wie der auf dem Modell.
Die soll das auskommen, so als das Modell.
Leo stellt den halbfertigen Teller zur Seite. Der Pfau muss jetzt erst einmal trocknen. Als nächstes nimmt er eine Vase auf den Schoß.
Want je werkt in serie en dan gebruiken dus een zogeheten ponsief voor krimpplastic.
Die malen wir in Serie und dafür macht man sich eine Schablone aus Schrumpffolie. Die Folie legt man um eine fertige Vase und sticht die Umrisse aller Blumen Pünktchen für Pünktchen mit einer heißen Nadel in die Folie. Dann falte ich die Folie um das neue Stück und klopfe mit diesem Säckchen voll Holzkohlestaub auf all die Löchlein. So erhalte ich auf der neuen Vase eine Skizze, genau das Muster wie auf dem Vorbild. So genau das bei Handarbeit halt geht.
Das bestaat niet. Das ist allemaal Handwerk vanaf het allereerste Begin tot het einde. Ja.
Die Pünktchenumrisse mit einem feinen Pinsel nachzuzeichnen und mit einem dickeren danach auszumalen, dauert 6 Stunden, also fast einen ganzen Arbeitstag. Zeit ist für Delfter Blau die wichtigste Zutat. Die Herstellung einer Serienvase braucht eine volle Woche. Vom Keramikmasse anrühren und gießen, übertrocknen lassen und brennen, bemalen, dann mit Glasur besprühen und schließlich ein zweites Mal brennen. Die Ausbildung der Porzellanmalerinnen und Maler dauert 10 Jahre. Beliebt als Delfter Blaumotiv ist seit einigen Jahren das Porträt einer jungen Frau mit Turban und verträumtem Blick über die Schulter.
Das Mädchen mit dem Perlenohrring malen wir ganz oft. Auf Teller, auf Kacheln, als großes Fliesenbild. Oh ja.
Das Mädchen mit dem Perlenohrring war immer schon ein Star unter den Gemälden des berühmten Delfter Meisters Johannes Vermeer. Aber seit Hollywood ihr Leben verfilmt hat, mit Scarlett Johansson in der Titelrolle, ist das Perlenmädchen eine Delfter-Ikone. Allgegenwärtig auf Souvenirs, Werbeplakaten, Restaurants, Speisekarten und Kunstkalendern.
Das ist Grit, die neue Magd. Sie kauft von nun an das Fleisch.
Ja, Grit. Was darf es denn sein? Für diese Familie nur das Beste.
Im historischen Filmkulissen Delft ist Markttag. Auf einem matschigen Platz wird Wild verkauft, Kohl und Äpfel, lebende Hühner, blutige Klumpen Fleisch. Grit dient im Haus Vermeer.
Das Fleisch ist nicht frisch. Meine Herrin wäre sicher nicht zufrieden.
Bring mir den Packen vom Karren.
Das ist besser.
Dich sehen wir wieder, Grit.
Ja.
Grit ist die Tochter eines Delfter Kachelmalers. Darum ist sie ungewöhnlich kunstverständig. Meister Vermeer fühlt eine Seelenverwandtschaft zu ihr. Und am Ende porträtiert er die Magd mit blauem Tuch um den Kopf, feucht schimmernden Lippen und einer Perle seiner Frau im Ohr. Die Delfter lieben diesen Film, meint Klaas Heusinger. Er ist ein wandelndes Delft-Lexikon, war jahrzehntelang Lehrer, unter anderem für holländische Geschichte.
Die finden sie sehr mooi. Allein.
Sie finden den Film wunderschön. Nur, er ist reine Fiktion. Über Vermeers persönliches Leben wissen wir ganz wenig. Er hat keine Briefe hinterlassen, kein Tagebuch. So gut wie alles, was wir über ihn wissen, entnehmen wir seinen Gemälden und öffentlichen Dokumenten, wie der Eintragung ins Trauregister.
Wer war das Mädchen mit dem Perlenohrring in Wirklichkeit? Ein Geheimnis. wer die anderen Frauen und Männer auf Vermeers Bildern waren, warum er sie gemalt hat, niemand weiß es. Wo er 1632 geboren wurde, ist immerhin bekannt. Dank akribischer Recherche in Stadtarchiven, Katasterbüchern und Akten konnte ein kleines Haus an der Foldersgracht identifiziert werden.
Hier war früher ein Herberg. Und die Herberg heette der Fliegende Vos.
Hier war das Gasthaus der Fliegende Fuchs. Vermeers Vater war Wirt und Kunsthändler. So kam Vermeer schon früh mit Kunst in Berührung. Dass er hier zur Welt kam, war lange nicht bekannt. Man hatte immer einen ganz anderen Ort angenommen. Aber dann wurde hier ein Deckengemälde entdeckt, aus der Zeit als Gasthaus.
Aus der Zeit von der Herberg.
In Vermeers Geburtshaus war bis vor einem halben Jahr eine Zahnarztpraxis. Heute ist es eine Baustelle. Es wird zurückverwandelt in den Fliegenden Fuchs. In wenigen Wochen soll man hier wieder essen, trinken und schlafen können wie im 17. Jahrhundert. Die Foldersgracht hat sich seit Vermeers Zeiten wenig verändert. Im Schatten der schmalen alten Giebelhäuser zieht sich das Straßenpflaster an einer schnurgeraden grünen Gracht entlang. Das gegenüberliegende Ufer stößt direkt an die Rückseiten der Marktcafés. So konnten diese früher vom Wasser aus beliefert werden. Das größte Haus an der Gracht ist die Lukas-Gilde, einst das Gildehaus der Kunsthandwerker. Jan Vermeer war dort Gildemeister. Heute ist Hermann Weyers Hausherr.
Ich bin Direktor gewesen von der Jan Vermeerschule.
Ich war früher Schuldirektor. Meine Schule hieß Jan Vermeerschule. Und die war im alten Gildehaus. Dann hat die Stadt hier das Vermeer-Zentrum aufgebaut. Ein Ort, um Wissen über Vermeer zusammenzutragen und auszustellen. Aber nach 4 Monaten war das Zentrum schon pleite. Seitdem betreiben wir das Haus nur mit engagierten Ehrenamtlichen. Wir sind stolz, dass das jetzt schon 10 Jahre lang funktioniert. Und ich bin wieder Direktor.
Wir sind sehr stolz, dass wir es noch steeds overeind haben. Ich bin wieder zurück auf der Plek, wo ich al werkte.
Die vielen Ehrenamtler erklären Vermeers Spiel mit der Perspektive, seine Vorliebe für helle Farben im Gegensatz zu Rembrandts Hell-Dunkel-Kontrasten, die vielen kleinen Lichtreflexionen auf Perlen, Goldknöpfen und Glaskannen. Sie erzählen, dass er mit Frau und 11 Kindern bei der Schwiegermutter gewohnt hat, dass er wenig malte, aber aus irgendeinem Grund trotzdem gut davon leben konnte. Nur einen echten Vermeer zeigen können sie nicht.
Ich denke, dass viele Delftenaren das auch sehr gerne zouden wollen.
Das würden sich so viele Delfter wünschen. Aber die Originale sind für eine kleine Stadt wie Delft unbezahlbar. Zuletzt wurde vor 2 Jahren eins versteigert für etwa 34 Millionen Dollar. So viel kriegen wir nicht zusammengekratzt.
Das kommt man nicht bei elkaar schrapen.
Insgesamt hat Jan Vermeer der Nachwelt nur 37 Werke hinterlassen. Hauptsächlich sogenannte Genremalerei, die Dienstmagd mit dem Milchkrug, die Briefleserin am Fenster, die junge Frau mit der Wasserkanne. Frauen vor allem, die mit alltäglichen Dingen beschäftigt sind. Meist sind in diesen Bildern Liebesbotschaften versteckt. Klaas Heusinger kennt alle.
Ein leerer Stuhl.
Leerer Stuhl plus Landkarte, der Geliebte ist auf See. Eine offene Hand, ich bin zu erobern.
Eine offene Hand, ich bin veroverbar.
Ein Teller mit süßem Obst auf dem Tisch heißt verbotene Früchte. Ein offenes Fenster, Sehnsucht und Verlangen.
Ich habe hier den Melkmaid, mein Lieblingsschilderei. Kennst du nach dem Vorhof und dann der Stoff.
Die Milchmarkt ist mein Lieblingsbild. Hier sind lauter Symbole guter, sittsamer Liebe. Sie verrichtet Hausarbeit. Das steht für Tugendhaftigkeit. Eine Frau mit Weinglas dagegen bedeutet Untugend.
Und dann der Stoff und auf dem Hintergrund überall Cupidotes.
Vermutlich ist auch Vermeers einziges menschenleeres Gemälde eher symbolhaft als wirklichkeitsgetreu gemeint. Seine Stadtansicht von Delft. Über den Häusern, die sich in den Grachten spiegeln, verzieht sich ein Gewitter. Ruhe nach dem Sturm. Endlich Frieden nach den vielen Jahren Krieg. Aber auf dem Bild fehlt jede Spur der großen Katastrophe, die sich nur wenige Jahre vor der Entstehung abgespielt hat. Der Delfter Donnerschlag.
Seit dem 30-jährigen Krieg gab es in Delft einen geheimen Pulverturm. Dort lagerten 90.000 Pfund Schießpulver. So gut wie niemand in Delft wusste davon. An einem Oktobermorgen 1654 flog dieser Turm in die Luft. Der Knall war angeblich bis Texel zu hören. Viele Menschen wurden verletzt. Mindestens 100 starben. Unter ihnen Vermeers Malerkollege Karl Fabricius. Rund um den Turm blieb kein Stein auf dem anderen. In sämtlichen Delfter Häusern und Kirchen gingen alle Fensterscheiben zu Bruch. Von einer Sekunde auf die andere verwandelte sich Delft in eine Ruinenstadt.
Für den Wiederaufbau haben Menschen in den ganzen Niederlanden gespendet. Denn Delft war und ist für das Land nicht irgendeine Stadt. In Delft werden bis heute alle Herrscher und Mitglieder des königlichen Hauses zu Grabe getragen. Zum letzten Mal vor 13 Jahren. Der immer so quirlige große Platz im Herzen von Delft war vollkommen leer. An jenem kalten Dezembertag erinnert sich Anne-Riek Winkeler, eine von tausenden Zaungästen damals.
Eine militärische Ehrenwache war um den Platz herum postiert. Wir standen dahinter. Alle warteten schon seit Stunden. Und dann wurde es auf einmal ganz still und man hörte Hufgetrappel und Kutschräder. Und da wussten wir, sie kommen.
Da kommen sie. Das war ja indrückweckend.
Vier glänzend schwarze Pferde zogen den Wagen mit dem Sarg von Prinz Bernhard, dem Großvater des heutigen Königs, quer über den Marktplatz bis vor das Eingangstor der New Kerk.
Und genau in dem Moment, als der Sarg in die Kirche getragen wurde, flogen Kampfjets über den Platz hinweg und verschwanden in den Wolken. Das war ein Gänsehautmoment, alles so ehrwürdig. Da will man als Delfter einfach dabei sein, schon seit Jahrhunderten.
Ja, die tun sie al jahrelang so. Meine Eltern.
Alle Hoheiten und Majestäten finden ihre letzte Ruhe im Grabkeller der New Kerk. Aus einem historischen Grund. In Delft wurde der Gründer der Niederlande und des königlichen Hauses ermordet und begraben. Wilhelm von Oranien-Nassau.
Wie sich dieser Mord abgespielt hat, ist kein Geheimnis, sondern in allen Einzelheiten bekannt. Er geschah im Prinsenhof, dem damaligen Hauptquartier der protestantischen Freiheitskämpfer. Klaas Heusinger kennt natürlich auch diese Geschichte. Wilhelm wohnte erst kurz im Prinsenhof, als eines Tages ein Fremder kam.
Er sagt, dass seine Eltern Dominee waren.
Er behauptete, in Wallonien hätten spanische Soldaten seine Eltern ermordet. Er wolle jetzt Dienst tun bei Wilhelm und mit ihm kämpfen gegen die verhassten Katholiken. Von dem Geld, was er dann bei Wilhelm verdient, kauft er Pistolen. Und am 10. Juli 1584 versteckt er sich in einer Nische, wartet geduldig, bis Wilhelm die Treppe zu seinem Arbeitszimmer herunterkommt, springt hervor und erschießt ihn.
Geht nach oben, er springt tevorschein und er wird totgeschossen.
Der Mörder Balthasar Gérard war in Wirklichkeit ein glühender Anhänger der katholischen Kirche und des spanischen Königs. Zwei Pistolenkugeln schlugen neben der Treppe in die Wand. Die Löcher sind noch immer da.
Die Löcher sind heute größer, weil so viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte ihre Finger reingesteckt haben. Aber es sind, das ist wissenschaftlich erwiesen, die echten Löcher.
Delfter Persönlichkeiten wurden damals eigentlich in der Audekerk begraben, der alten Kirche. Die steht so nah an einer Gracht, dass der Boden den Kirchturm nicht richtig tragen konnte. Der Turm ist bis heute schiefer als der von Pisa. Wilhelm von Oranien wurde allerdings in der New Kerk bestattet, vermutlich weil dort einfach mehr Platz für das große Denkmal war. Sein Mörder wurde in den Gefängnisturm des Rathauses gebracht. Der Kerker liegt ganz oben hinter einer dicken Eichentür. Ein halbrunder Raum mit einem Gitter aus Eichenbalken als Raumtrenner. In der meterdicken Außenmauer gibt es nur ein einziges Fenster, nicht mehr als ein Lichtschlitz. Überall sind Namen und Zeichen in die Wände geritzt.
Gefangene saßen hier nooit lang. Das fand man zu duur.
Gefangene saßen hier nie lang. Das war zu teuer. Hier warteten sie nur auf ihren Prozess. Und nach dem Urteil wurde die Strafe sofort vollzogen. Meistens Körperstrafen. Falschmünzern wurde zum Beispiel ein Daumen abgehackt.
Balthasar Gérard wurde besonders grausam bestraft. Im Kerker wurde er zunächst in einen Verschlag gesperrt, der so klein ist, dass man nur gebückt mit angezogenen Beinen darin sitzen kann.
In so einem Art Hock hat Balthasar Gérard gesessen.
Darin hat er ein paar Tage gesessen, dann wurde er gefoltert und schließlich vor dem Rathaus auf dem großen Marktplatz gevierteilt.
Vor dem Haus, auf dem Schafott, ist er letztendlich gevierendeelt.
Delft ist eine Stadt der vielen Geschichten. Und es kommen immer neue hinzu. Eines Tages wird man wahrscheinlich von den Robotern erzählen, die hier an der Technischen Universität entwickelt werden, dem Silicon Valley der Niederlande. Vom jungen Leben durch die vielen internationalen Studenten, die Tag und Nacht auf ihren Fahrrädern an den Grachten entlangflitzen und die Cafés und Kneipen bevölkern.
Beliebt bei Studenten ist vor allem das Bierhuis de Klomp. Schmal, langgestreckt, düster und uralt. Die älteste Kneipe der Stadt. Helen Heuss ist die junge Wirtin.
Wir feiern dieses Jahr den 365. Geburtstag. Das ist doch ein respektables Alter. Fotos hängen hier aus den letzten 100 Jahren. Die Zeit davor ist etwas nebelhafter. Wir wollen deshalb demnächst mal in die Archive. Das steht auf der Geburtstagswunschliste.
Das Bierhaus ist wirklich kein schick restauriertes Schmuckstück, sondern vom jahrhundertelangen Dauergebrauch deutlich abgewetzt. Die Tapeten stammen sichtlich noch aus der Zeit vor dem Rauchverbot. Die vielen blau-weißen Wandteller sind Geschenke von Gästen.
Ständig sagen uns Leute, was wir ändern oder unbedingt so lassen müssen. Aber das hier soll eine braune Kneipe bleiben. Und die Musik bleibt so leise, dass man sich unterhalten muss, auch wenn das manche Leute komisch finden.
Auch das Bierhaus ist ein Ort zahlloser Geschichten. Helens Vorvorgängerin als Wirtin, Tante Lena, wollte Nonne werden. Sie war schon im Kloster. Aber kurz vor ihrem Gelübde starb die Mutter und so holte der Vater sie heim hinter die Theke. Allerdings blieb sie auch dort fromm und ehelos. Heute ist Delft ein Hotspot für Brautpaare. Sie heiraten hier wegen der schönen Kulissen für Hochzeitsfotos. Die blau-weiß gekachelte Bank am Prinsenhof, eine der fast 100 gemauerten Grachtenbrücken und das bunte Leben vor den historischen Fassaden rund um den großen Marktplatz im Herzen der Stadt.
Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal von den Chinesen geklaut. Delft und die weißblaue Keramik. Eine Sendung von Rebecca Färberich. Es sprachen Sandra Koop, Volker Hanisch, Michael Haag und andere. Technik Dennis Schröder und Christian Beseke. Regie Jürgen Kopp. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.